Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe, wenn man trotzdem lacht. Und Sie haben es wahrscheinlich sich schon gedacht, da fehlt doch was, ja, da fehlt was. Und dadurch wird womöglich in der Zeile das trotzdem prominenter. Darum ging es mir auch und um die Unterzeile unserer Vortragsreihe über die erkenntnistreibende Kraft von Scherz, Satire und Ironie. Wer spricht zu Ihnen? Mein Name ist Volker Friedrich. Ich bin Professor für Schreiben und Rhetorik an dieser Hochschule und organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale montagsabends, Semester um Semester. Jetzt kommt wieder der einigen doch wohl schon sehr vertraute Werbeblock, aber ich kann ihn nicht lassen. Wir machen das jetzt bald 15 Jahre und wir sind, glaube ich, in der 27. Folge dieser Vortragsreihen. Und ab der zweiten haben wir die Vorträge in Ton dokumentiert. Und diese Tondokumente, manchmal ergänzt um Präsentationen der Referenten, finden Sie im Internetauftritt der Hochschule Konstanz. Wo genau, das können Sie diesen schönen Faltkarten entnehmen, wenn Sie da aufklappen, ist unten rechts eine Internetadresse angegeben. Da sind über 250 Vorträge mittlerweile gespeichert. Die können Sie sich auf Ihre Abspielgeräte laden oder direkt anhören im Internet oder als Einschlafhilfe benutzen, was auch immer Ihnen gemäß erscheint. Nur verkaufen dürfen Sie es nicht, kostenlos nutzen, ja, aber nicht damit irgendwie Geld verdienen. Vielleicht hätten wir das tun sollen und einen Hörbuchverlag gründen, da wäre ja jetzt schon so manche CD fertig. Wie auch immer, wen haben wir heute Abend zu Gast? Wir haben zu Gast Frau Ellen Presser, sie kommt aus München zu uns, wo sie Leiterin des Kulturzentrums der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ist. Sie hat studiert, wenn ich das richtig erinnere, Biologie und Psychologie. Eine nicht ganz ungewagte Kombination, da kommen bestimmt spannende Ideen raus. Heute Abend wird sie uns etwas erzählen über den jüdischen Humor. Sie hat es überschrieben, wie Sie sehen, mit Tränenlachen und versucht sich anzunähern an den jüdischen Humor. Nach Ihrem Vortrag können Sie sich ihr mit Fragen nähern. Da werden wir mit Ihnen noch ein bisschen in Diskussion treten. Aber jetzt erstmal wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Vortrag von Ellen Presser.
Jetzt hören Sie mich alle. Ich glaube schon, ja. Ich habe so etwas wie eine Gliederung mitgebracht. Ehepaare bitte erstmal nur eines nehmen, damit ich sicher bin, dass ich mit dieser Anzahl durchkomme. Vorderseite ist, wie gesagt, das, was ich durchsprechen möchte und dann ein paar praktische, praktische Beispiele. Eigentlich nur zwei und ich lasse es dann rumgehen. Wie gesagt, nehmen Sie bitte zuerst zu zweit, wenn Sie paarweise da sind, ein Exemplar. Ja, also über jüdischen Humor nachdenken, das haben schon viele vor mir getan. Unzählige Witzbücher, eines unsäglicher als das andere, zeugen davon. Denn mit dem Humor im Allgemeinen und mit dem jüdischen im Besonderen ist es wie mit der Berliner Luft. Die verkauft man zwar im Souvenirladen in sardinengroßen Blechdosen verpackt, will der Kunde nachsehen, was er da erworben hat, findet er nichts. So wird es Ihnen mit den meisten Witzbüchern auch gehen, auch mit den jüdischen. Also dem Humor auf die Schliche zu kommen, ist ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen. Da werden Sie sich fragen, wozu ist die dann hier überhaupt angetreten? Noch dazu, wenn ich ja jetzt hier als Spezialistin für jüdischen Humor mir einbilde, zu referieren. Aber gerade schwierigere Phänomene reizen den menschlichen Geist und wir lassen nicht die Finger davon, sondern nehmen Herausforderungen an und scheitern manchmal sehr erfolgreich. Das will ich jetzt versuchen. Herr Professor Friedrich hat schon gesagt, ich probiere es über das Prinzip der Annäherung. Und das geht am besten über Beispiele. Ein gnadenlos Gutes hat Friedrich Thorberg in seinem Text, Zitat, in Sachen jüdischer Witz Weh geschrien oder Salzier Landmann ermordet den jüdischen Witz mit seinen, wieder Zitat, Anmerkungen zu einem beunruhigenden Bestseller für uns alle hinterlassen. Damit habe ich schon mal die Namen von zwei Sachverständigen genannt, einer Eingebildeten und einem Wahrhaftigen, der dies aber so nie von sich gesagt hätte. Zunächst Salzier Landmann. 1911 in Galizien geboren und zwar in der Zeit noch der K&K-Monarchie. Die Frau ist wirklich ziemlich alt geworden, aber das liegt wohl an der Luft am Bodensee, denn sie ist 2002 in St. Gallen gestorben. Ihre Bücher, ob über jüdische Witze oder jüdische Anekdoten und Sprichwörter, wurden Bestseller, millionenfach verkauft. Auch ihr Kontrahent Friedrich Thorberg, in Wien geboren und dort gestorben, zwischendurch ein erzwungener Abstecher in die Vereinigten Staaten, sonst hätte er nämlich nicht überlebt, veröffentlichte einen Bestseller. Wenn Sie ihn noch nicht kennen, überhaupt missfällt mir das, dass Sie mir zuhören. Sie sollten, der Herr macht's richtig, hat einen Stift in der Hand, Sie sollten Namen und vielleicht die eine oder andere, die Dame daneben auch, Literaturempfehlungen aufschreiben, weil die Sachen, die ich Ihnen da nenne, die lohnen sich, gelesen zu werden. Also, der hat auch einen Bestseller verfasst, Die Tante Jolisch oder Der Untergang des Abendlandes. Seine Sammlung von Anekdoten über Berühmtheiten und Originale, die die Prager und Wiener Kaffeehäuser in den Jahren der österreichischen Monarchie und Republik bevölkerten, das ist informativ und von A bis Z schräg. Die Anekdoten wirken leichtfüßig, aber sie sind tonnenschwer. Denn etliche der Zitierten brachten es nicht zu einem fidelen Grab an der Donau. Das ist ein Wiener Zitat. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Der Dramatiker Jura Seufer, 1939 in Buchenwald, elend zugrunde gegangen. Der wunderbare Komiker Fritz Grünbaum, 1941 in Dachau. Fritz Löhner Beda, 1942 in Auschwitz-Monowitz. Sie endeten alle in Lagern der Nationalsozialisten. Thorbergs Originale, Zitat, Sie alle hatten etwas gegeben und es gibt sie alle nicht mehr. Weder sie noch die Gefilde und Kulissen, in denen sie sich bewegten. Vielleicht dachte er, als er das niedergeschrieben hat, an seine Mutter und ältere Schwester, die im Ghetto von Lodz, das damals aber schon Litzmannstadt hieß, zu Tode kamen. Jetzt zurück zum Schlagabtausch Thorberg gegen Landmann. Der konnte nämlich, also der Thorberg, richtig garstig werden, wenn jemand schlampig formulierte, unlogisch dachte, sich ein Thema aneignete, von dem er nach seinem Dafürhalten nichts, aber auch gar nichts verstand. Zum besseren Verständnis muss ich noch eine Vorbemerkung machen, und zwar aus einer Sammlung aus dem Jahr 1931, können Sie auch aufschreiben, das ist nämlich wieder aufgelegt worden, also Sie müssen es nicht antiquarisch suchen, Rosinkens mit Mandeln, also Rosinen mit Mandeln, aus der Volksliteratur der Ostjuden von einem Immanuel Olwanger. Und da heißt es, erzählst du aber einem Juden einen Witz, so unterbricht er dich, ach was, ein alter Witz, und er kann ihn dir besser erzählen. Bei Salzier Landmann, Herausgeberin des Bestsellers Der jüdische Witz, Soziologie und Sammlung, klingt die Pointe ein bisschen anders. Hören Sie genau hin. Erzählt man aber einem Juden einen Witz, so sagt er, den kenne ich schon, und erzählt dir einen noch besseren. Dazu nun Thorberg in einer Rezension dieser Sammlung von Salzier Landmann, genauer gesagt keine Rezension, sondern eine Generalabrechnung. Zitat. Nein, nein, erstens sagt er nichts, denn das würde bedeuten, dass er den Witz bis zum Ende anhört. Er unterbricht ihn. Zweitens erzählt er keinen noch besseren Witz, denn das würde bedeuten, dass er diesen hier für gut hält. Er hält ihn aber für schlecht. Und drittens erzählt er überhaupt keinen besseren, denn das würde bedeuten, dass er einen anderen erzählt. Er erzählt aber den gleichen Witz anders, weil er überzeugt ist, ihn besser erzählen zu können. In dieser rechthaberischen Überzeugung, in dieser Ungeduld, mit der er dem Partner dazwischenfährt, was Sie jetzt im Moment noch nicht dürfen, aber bei der Diskussion nachher schon, da liegt ja das eigentlich Jüdische der Geschichte, liegt die ganze Atmosphäre und die Pointe. Wie eingangs gesagt, ist schon viel über jüdischen Humor geschrieben worden. Einer, der Kluges dazu anzumerken hatte, war der Historiker Chaim Bloch. Auch 1931 hat er ein Buch herausgebracht, muss man sich ja auch überlegen. Also die Dämmerung war schon da. Man spürte, dass der Nationalsozialismus aufzieht und man beschäftigt sich mit jüdischem Humor, baut noch Synagogen, Beispiel München. Also tut so, als ob das Leben noch weiterginge. Ich würde sagen, das Zitat von Klaus Mann, Tanz auf dem Vulkan, das trifft auch hier schon zu. Also in diesem Buch, das jüdische Volk in seiner Anekdote, stellt Chaim Bloch Folgendes fest. Diese Witze, von Heinrich Heine zu Recht Flöhe des Gehirns benannt, werden auf Bühnen und in Weinhäusern einer in Kurzweile erstickenden Menge vorgetragen oder in sogenannter guter Gesellschaft erzählt. Sie feiern in verschiedenen Witzblättern ihren Sieg und haben in unserer blinden, hoffnungslosen Zeit ihre höchste Blüte erlebt. Sie tragen nur deshalb eine jüdische Note, weil man sie von Juden erzählen lässt, weil sie in einer Mauschelsprache, aber in einer verdorbenen, unmöglichen wiedergegeben werden, weil ihre Helden jüdische Namen haben. Und der hat Salzja Landmann noch gar nicht gekannt. Wie etwa Kohn und Levi, zwei sehr charakteristische jüdische Familiennamen, oder vermeintlich jüdische geschmacklose Zuschreibungen, wie, und jetzt zitiere ich die ersten drei Namen aus der Sammlung von Landmann, Gedalje Hopser, Juda Eisendraht und Joine Kupferblech, Namen, mit denen Landmann in ihrem Humorkompendium oder was sie dafür hält, gearbeitet hat. Ich möchte Ihnen jetzt nochmal, weil bei so einem Thema kann man sehr klug, gescheit, akademisch, theoretisch daherreden, aber verstehen tun Sie es besser an praktischen Beispielen. Und ich will Ihnen hier eins vorstellen, und zwar in Variationen, damit Sie verstehen, was wäre ein jüdischer Witz, was ist eine verlorene Pointe und was ist die antisemitische Variante dazu. Teitelbaum verlangt ein Hotelzimmer. Darauf der Portier mit Bart, darauf Teitelbaum beleidigt, bin ich eine Forelle? Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu lachen, denn die Pointe ist gekillt. Um das zu verstehen, muss man die Umstände rund um die Entstehung dieses Witzes berücksichtigen. Der Witz stammt aus einer Zeit, da Fließwasser in Hotelzimmern noch nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme war. Die Frage des Portiers wäre also nicht mit Bad, sondern mit fließendem Wasser. Und nur darauf würde die Antwort, bin ich eine Forelle, Sinn machen. Weil dieser Fisch nämlich nie in Badewannen, soweit ich weiß, aber in fließenden Gewässern lebt. Das ist also eine missglückte Pointe. Aber es geht auch noch eine Drehung schlimmer. Am Morgen nach der Übernachtung kommt der Hotelgast, wieder Teitelbaum, damit man gleich weiß, es handelt sich um einen Juden, zur Rezeption. Er wird gefragt, haben Sie ein Bad genommen? Wieso? Fehlt eins. Jetzt wird es noch eine Umdrehung weiter. Ein Jude trifft einen anderen nach einem Jahr im Badehaus wieder und begrüßt ihn. So schnell trifft man sich wieder. Was ist an diesem Witz verkehrt und man könnte sagen, unterschwellig antisemitisch? Die letzte Variante unterstellt Juden mangelnde Reinlichkeit. Also nur einmal im Jahr treffen sich die zwei im Badehaus. Das ist aber komplett im Gegensatz zur religiösen Praxis. Händewaschen ist erste Pflicht beim Aufwachen, sonst kann man das Morgengebet gar nicht verrichten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle jüdischen Männer und Frauen in der Früh als erstes Hände waschen, weil sie dann das Morgengebet sprechen, da würden wir an der Realität vorbeigehen. Aber wenn man das Morgengebet spricht, muss man als erstes vorher die Hände waschen. Übrigens auch vor jeder Mahlzeit. Und nicht, weil das hygienisch ist, sondern weil man zwischen dem Segen über den Wein und dem Segen über das Brot Hände wäscht. Es gibt eine Vielzahl von Anlässen, wo Frauen und Männer auch das rituelle Tauchbad aufsuchen, um komplett sich unterzutauchen. Aber da geht man nur rein, wenn man sich vorher schon gewaschen hat. Also mit dem Witz über die Reinlichkeit von Juden sich auszulassen, kommt man nicht weiter. Von was lebt Humor? Von Absurditäten, von Missverständnissen. Er spießt Unzulänglichkeiten der Mitmenschen auf, spielt mit Vorurteilen über Männer und Frauen, Zuschreibungen zu nationalen, regionalen oder auch religiösen Besonderheiten, mokiert sich über Äußerlichkeiten, über Eitelkeiten, attackiert Mächtigere, auch politische Gegner, zitiert Kindermund und führt Altersschwächen vor. Und dies alles verläuft auf einem sehr schmalen Grat der pointen Schärfe, also verkleideter Kritik, liebenswürdiger Zauserei, während sich auf der einen Seite von diesem schmalen Grat ein Abgrund an Banalität und Humorlosigkeit und auf der anderen Seite einer der Aggressivität und Bösartigkeit auftut. Der Warik, das ist ein deutsches Wörterbuch, vermerkt unter Humor, Zitat, die Fähigkeit, auch Schattenseiten des Lebens mit heiterer Gelassenheit und geistiger Überlegenheit zu betrachten. Zitat Ende. Jetzt blättern wir mal weiter zum Judentum. Da stößt man auf eine Tautologie, also die Erklärung durch einen gleichbedeutenden Begriff. Das wäre so, wie wenn ich von einem alten Greis oder einem weißen Schimmel spreche. Das Judentum ist die Religion der Juden. Okay, da haben wir jetzt viel gelernt. Also das muss doch noch genauer gehen, bevor wir uns das Begriffspaar jüdischer Humor vornehmen. Jude ist nach dem jüdischen Religionsgesetz, wer eine jüdische Mutter hat oder vor einem anerkannten Rabbinatsgremium zum Judentum übergetreten ist. Ja, jetzt in der Praxis kommt es allerdings auf die Richtung an. Orthodox, also ganz nach der Tradition, konservativ, schon ein bisschen moderner, liberal oder reformiert, dann ist Ihnen schon klar, ganz freigeistig jüdisch. Jede dieser jüdischen Strömungen hat ihre eigenen Maßstäbe für das, was bei ihr als jüdisch akzeptiert gilt. Und das bietet Stoff für unzählige Witze. Doch das Judentum ist mehr als eine Religion. Man kann das Judentum auch als eine Schicksalsgemeinschaft betrachten, als eine Gemeinschaft, die über Jahrtausende hinweg Verfolgung erlitt und jedes Großereignis in ihr Narrativ, also auf, das ist auch nicht ganz deutsch ausgedrückt, die Umschreibung, die ich mir überlegt habe, ihre Chronik der Ereignisse, also in ihr Narrativ aufgenommen hat, vom Auszug aus Ägypten bis zur Staatsgründung, naja, zum Beispiel der unter König David, vor 3000 Jahren oder der im Jahre 1948 des Staates Israel, also 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Nur mit Selbstironie und nur als Insider, das heißt, wenn man zugehörig ist, kann man solch eine Geschichte folgendermaßen zusammenfassen. Zitat: Man hat uns verfolgt, man hat uns ermordet, und jetzt zu Tisch, das Essen wird kalt. Wie gesagt, das kann nur ein Insider-Joke sein. Der Publizist Henrik M. Broder, 1946 in Katowice als Sohn von Holocaust-Überlebenden geboren und in Köln aufgewachsen, fasst es so zusammen. Auch wenn es schwierig ist, das, was einen Juden ausmacht, zu definieren, die Religion allein ist es nicht. Es ist eine Mischung aus Frechheit und Paranoia, schlechten Manieren und gutem Essen, Rechthaberei und Selbstironie. Und es ist die Art, wie jeder Jude sein Judesein bestimmt. Das war jetzt mal der Einstieg. Sie können hier in Ihrem Protokoll nachschauen, ob ich meine Aufgaben erfülle. Wir sind jetzt beim Punkt 2. Was sagt die Bibel dazu? Gehen wir doch, weil das ist das erste große Buch, auf die Suche nach Spuren jüdischen Humors. Geht das da überhaupt zusammen bei so einem ernsten Werk? Das ist ein Geschichtsbuch, das ist ein Gesetzeskodex, Das ist eine Chronik, das ist eine Wiederholung von sich selbst. Und Gott kommt in diesem Werk so oft vor, dass man es nicht auf den Boden fallen lassen darf, ein gebundenes Exemplar, weil dann muss derjenige, dem es runterfällt, einen ganzen Tag fasten. Und wenn Gott behüte, eine Tora-Rolle runterfallen würde, dann müsste die Gemeinde einen ganzen Monat fasten, was natürlich physisch nicht möglich ist, aber man müsste sozusagen sich auf das absolute Minimum reduzieren. Also, im Zusammenhang mit dem Stammvater Abraham, den ja Juden, Christen und Muslime gemeinsam haben, by the way, also das wird hier noch gleichzeitig eine Basisvorlesung ein bisschen übers Judentum, aber nur am Rande, keine Sorge, fällt noch nicht der Begriff Evrei, Jude, denn die ersten Menschen waren ja keine Juden, weder Adam und Eva, noch ihre Kinder, noch die Kindeskinder. Das Judentum setzt erst ein bisschen später ein, aber der Anfang wird schon beim Stammvater Abraham gelegt, denn der Überlieferung nach hat er seinem Vater auf dem Markt den ganzen Stand umgeworfen. Der hat nämlich so kleine Götzenfiguren verkauft. Und das ist ein Indiz dafür, dass der Abraham sich von der Vielgötterei zum Glauben an einen Schöpfer umorientiert hat. Damit hat er sich aber für den lieben Gott als würdiger Gesprächspartner unter den Menschen erwiesen. Und im Kapitel 18, im ersten Buch Mose, hebräisch die Tora, für sie das Alte Testament, da sucht er ihn sogar auf, aber nicht so, wie er wirklich ist, weil das wird kein Mensch aushalten, sondern in Gestalt von drei Fremden, drei Engeln, aber das weiß der Abraham zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber er ist ein freundlicher Mensch, er nimmt sie auf und gibt ihnen zu essen und zu trinken. So fängt es an. Im Vers 11, dieses Kapitel 18 heißt es, und Abraham und Sarah waren alt, vorgerückt in die Tage, es hatte aufgehört bei Sarah zu sein, wie die Weise, wie bei den Weibern. Im Klartext, beide waren steinalt und Sarah hatte das Klimakterium längst hinter sich. Soweit sind Sie mit mir d'accord, ja? Als Abraham verkündet wird, und die Sarah steht hinter dem Zelt in dem Moment, dass übers Jahr seine Frau Sarah einen Sohn haben würde, heißt es im Vers 12, und es lachte Sarah in ihrem Inneren und dachte, nachdem ich alt worden, würde mir noch Wollust und mein Herr ist alt. Klartext, also sie hat in sich hineingekichert und bei denen lief wahrscheinlich schon lange nichts mehr. Im Vers 13 heißt es, der Ewige sprach zu Abraham, warum doch lacht Sarah? Also der hat es gehört. Und im Vers 15 rudert Sarah zurück. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, weil sie sich fürchtete. Aber er sprach, nein, du hast gelacht. Das ist nicht von mir, sondern das ist Originalzitat aus der Tora, in der Übersetzung von Zunz. Im Kapitel 19 und 20 passieren andere Dinge, wie der Untergang von Sodom und Gomorra. Aber 9 Monate Schwangerschaft müssen ja auch irgendwie überbrückt werden. Jedenfalls im Kapitel 21, also wir haben 18, dann 19, 20 passiert was anderes. Kapitel 21 beginnt so, Zitat, und der Ewige bedachte Sarah, wie er gesprochen, und der Ewige tat der Sarah, wie er geredet. Und Sarah war schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Namen seines Sohnes Yitzhak. Im Vers 6 kommt Sarah noch einmal zu Wort. Ein Lachen hat mir Gott gemacht. Wer es hört, wird über mich lachen. Und sprach weiter, wer hätte dem Abraham gesagt, Sarah säugt Kinder, doch ich habe einen Sohn geboren auf sein Alter. Warum habe ich das so ausführlich vorgetragen? In dieser Geschichte haben wir unglaublich viele Zutaten, die zum jüdischen Humor hinführen. Es gibt eine Autorität, nämlich Gott, und es gibt ein Sich-Fügen und ein Aufbegehren gegen diese Autorität. Gott spricht zu Menschen, die sich herausnehmen, nicht an ihn zu glauben. Ja, ich meine, wie soll man das auch glauben, wenn man auf die 100 zugeht und noch miteinander ein Kind kriegen soll? Sarah hält die angekündigte Schwangerschaft für einen schlechten Scherz. Sie leugnet es zwar gleich danach aus Angst, doch zunächst lacht sie. Was für eine Respektlosigkeit gegenüber dem Schöpfer. muss man sich mal vorstellen, der hat Leute schon für ganz andere Sachen viel härter bestraft. Denken Sie mal dran, dass dieser Haufen Geflüchteter aus Ägypten 40 Jahre durch die Wüste ziehen musste, weil sie sich am Anfang schon daneben benommen und nicht wirklich an ihn geglaubt haben. Aber hier nimmt er alles hin, er lässt diese Unbotmäßigkeit durchgehen, denn für eine alte Frau und ihren bald 100-jährigen Mann ist es ja wirklich lachhaft, Eltern eines selbstgezeugten Kindes zu werden. Und als es schließlich auf der Welt ist, pocht Sarah noch einmal darauf, wie lächerlich das Ganze ist in den Augen anderer Leute. Ein Lachen hat Gott mir gemacht. Zitat nochmal wiederholt. Also sie fühlt sich dem Spott ihrer Mitmenschen ausgeliefert. Und dann kommt noch die Krönung. Das Paar setzt nämlich dem Ganzen noch eine Spitze drauf. Es gibt dem Sohn den Namen Yitzhak. Die Stammbuchstaben in diesem Namen, also ein Tzadik, ein Chet und ein Kuf, ergeben das Wort Zachak. Das bedeutet im Hebräischen so viel wie Lachen. Oder auch Auslachen, sich lustig machen. Das heißt, der Sohn hat den Namen bekommen, der, der lacht. Wie es das Schicksal will, ist genau dieser Wochenabschnitt, also erstes Buch Mose, Kapitel 18 bis 22, am letzten Schabbat, also vorgestern, in allen Synagogen auf der Welt vorgelesen worden. Was für eine Fügung. Nun zurück zu unserem Begriff Jude. Er taucht ganz klar in der Purim-Geschichte auf, als Selbstbezeichnung eines Mannes namens Mordechai, der den König Achashverosch, also jetzt kommen ein paar Darsteller, ich werde die Namen dann nochmal wiederholen, weil Sie verstehen die Pointe nur, wenn Sie von Anfang an dabei sind. Wenn Sie Harry Potter gelesen haben oder andere dicke Bücher, dann wissen Sie, da kommen manchmal viele, viele Leute vor. Ich muss Ihnen ein bisschen was antun. Also Mordechai ist der Jude, König Achashverosch, in der Geschichtsschreibung König Xerxes, regierte das persische Großreich und der Mordechai hat den König vor einem Mordkomplott bewahrt. Angezettelt hatte das sein oberster Ratgeber, der Wesir Haman, weil er nämlich selbst Herrscher werden wollte und das Ganze den Juden im persischen Großreich in die Schuhe schieben. Bis jetzt sind Sie noch mitgekommen, hoffe ich. Und weil der König von diesem Mordkomplott gehört hat, aber noch dachte, die Juden sind schuld, hat er einen Tag bestimmt, das ist der 14. Adar nach jüdischem Kalender, irgendein Tag, das rotiert ein bisschen Ende Februar, Anfang März, wenn Sie da durch Konstanz oder Zürich laufen oder wo immer Sie jetzt hergekommen sind und die Fastnacht ist vorbei und da rennen irgendwelche Leute im Kostüm herum und Kinder allzumal als Ninjas oder Cowboys oder Prinzessinnen, dann ist das garantiert auf dem Weg in die jüdische Gemeinde, weil da Purim gefeiert wird. Aber warum, das werden wir noch vertiefen. Auf jeden Fall, die Juden sollten am 14. Adar in einem Pogrom im gesamten persischen Großreich ausgelöscht werden. Als der König, dem die Zusammenhänge inzwischen klar sind, den Wesir fragt, wie der König jemanden Verdienten ehren soll, also wie soll der König jemanden ehren, den er sehr schätzt, meint der Haman, er sei selbst gemeint und schlägt vor, den Ehrenden hoch zu Ross durch die Stadt zu führen. Gesagt, getan, diese Ehre widerfährt Mordechai. Während der Vertreter Haman am Galgen baumeln wird. Also wenn das nicht ein Fall von Ironie ist, dann weiß ich nicht. Aber es geht noch weiter. Jedes Jahr wird diese Geschichte jüdischen Kindern erzählt. Da kommt nämlich auch noch eine junge, schöne Jüdin vor, namens Esther, die ihrem Onkel Mordechai hilft, das jüdische Volk zu retten. Den Beschluss des Pogroms an den Juden kann der König nicht widerrufen, weil ein König macht keine Fehler. Also ich weiß nicht, ob Sie das nicht wissen, aber ich sage es Ihnen jetzt, ein König macht keine Fehler. Er kann nur einen neuen Beschluss fällen. Und der neue Beschluss war, die Juden dürfen sich wehren. Die Ironie geht also noch einen Schritt weiter. Sie haben sich offenbar sehr erfolgreich verteidigt und deshalb wird Purim jedes Jahr als fröhliches Fest gefeiert, bei dem sich alle verkleiden und Erwachsene so viel trinken, also Erwachsene habe ich jetzt aus Gründen des Genders gesagt, aber innerjüdisch heißt immer, die Männer dürfen so viel trinken, bis sie den Guten und den Bösen verwechseln, also Mordechai und Haman. Da kann man schon ganz gut was schlucken. Wenn man seine Traditionen lernt und stets Fragen mit Gegenfragen beantwortet werden, ein Gedanke zu einem anderen führt, vielleicht aber noch nicht mal zu einer Lösung, sondern zu einem vollkommen gegenteiligen Ergebnis, dann schärft das den Verstand. Dafür gibt es im Hebräischen einen Ausdruck, der heißt Pilpul, deutsch übersetzt Pfeffer. Wenn ich überlege, einerseits ist das und das zu beachten, aber andererseits könnte es ganz anders ausgehen. Dieses wechselseitige, dieses dialektische Prinzip, das trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass man bestimmte Dinge hinterfragen lernt. Nichts anderes ist die Verschriftung der zum Teil einander widersprechenden Kommentare der Rabbiner, der Schriftgelehrten zur Bibel. Und dieser gesamte Austausch ist bis 400 nach unserer Zeitrechnung zusammengestellt worden. Und das sind manchmal auf einer Seite wirklich komplett gegenseitige Positionen von Rabbinern aufgeschrieben. Wenn man das lesen kann, wundert man sich, wie das geht. Aber das geht eben, weil die Interpretation so spannend ist. Man kann denselben Vorgang anschauen und zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Vielleicht fragt mich nachher jemand, dann kann ich dafür ein Beispiel geben. Auf jeden Fall ist da der Talmud entstanden. Und weil natürlich 400 nach unserer Zeitrechnung das Denken und Streiten bei Juden nicht aufgehört hat, sind weitere Kommentarsammlungen und Bücher noch dazu erschienen. Wenn man die fünf Bücher Mose, die Tora oder, wie Sie es nennen würden, das Alte Testament jedes Jahr aufs Neue in der Synagoge vorträgt, den Wortlaut und manchmal auch noch die vorherigen Deutungen anderer Rabbiner dazu liest, und das macht man über Jahrhunderte, bis zum heutigen Tag, wenn Sie Abonnenten der Jüdischen Allgemeinen wären, die in Berlin für ganz Deutschland erscheint, dann würden Sie jede Woche die Kommentare zum Wochenabschnitt haben. Und wenn Sie dann eine Zeitung vom Vorjahr anschauen, zum selben Abschnitt, kommt ein anderer Rabbiner oder derselbe, wenn er zufälligerweise an diesem Thema hängt, vielleicht zu einer ganz anderen Schlussfolgerung. Das heißt, man entdeckt andere Dimensionen in einem Text. Wenn Sie ein Lieblingslied haben, eine Musik, die Sie immer hören können, bis der Rest der Familie schon nicht mehr hinhören mag, aber Sie hören immer noch eine neue Nuance. Sie kennen es schon auswendig, Sie kennen andere Bearbeitungen. Es ist Ihnen sowas von vertraut und trotzdem entdecken Sie immer noch was Neues. So kann man auch die Bibel lesen. Und sie wird ja einmal im Jahr durchgearbeitet, und zwar immer von Herbst zu Herbst, irgendwann im Oktober, beim Ende des herbstlichen Feiertagszyklus. Simchat Torah ist der Zyklus beendet und in der letzten Lesung fängt man wieder bei einer anderen Tora-Rolle vorne an, damit der Kreislauf nicht durchbrochen ist. Das ist so, wenn ich das mit dieser anderen Dimension beschreibe, ich habe ja irgendwie gedacht, da sind auch noch ein paar Studenten drunter, oder vielleicht haben Sie sowas auch gesehen, Matrix und Matrix Reloaded, dass jenseits unserer Welt noch eine andere Dimension ist, die wir nicht mitkriegen, weil sie uns verborgen sein soll. Aber wenn ich etwas so gut kenne, dass ich es in- und auswendig kenne, dann schaue ich wirklich hinter die Kulisse, weil ich neugieriger werde oder weil mein Blick geschärft ist. Und das machen auch säkulare Juden, die sich in Lerngruppen zusammentun und die die Texte genauso studieren und sozusagen frei diskutieren. Das nennt man Chavruta. Sie können ziemlich sicher sein, dass von den Marx Brothers über Woody Allen, vielleicht zeigen wir mal die Marx Brothers, damit man mal sieht, wie die ausgeschaut haben. Ja, zeigen Sie mal, dass Sie das besser hinkriegen wie ich. Das ist das 10. Bild. Okay. Ja, Juden, da habe ich gleich, also bei mir läuft das unter der Rubrik, jetzt habe ich es vorgezogen, Klischees, wie Juden aussehen. Vier Brüder, der mit dem aufgemalten Schnauzer, das hat sehr lange gedauert, bis ich das kapiert habe, der hatte überhaupt keinen solchen Schnauzer, sondern den malte er immer auf mit Schuhcreme. Das ist sozusagen der jüdische Intellektuelle. Und man ahnt auch, wer den Tölpel spielt, wer den Bösewicht. Die hatten sozusagen eine ganz genaue Rollenverteilung. Aber worauf ich hinaus will, Sie können ziemlich sicher sein, dass die Marx Brothers, Woody Allen, Jerry Lewis und Jerry Seinfeld, Mel Brooks, Gene Wilder, Sarah Jessica Parker oder, ich wollte noch was ganz Schräges reintun, wenn Sie sich mit zeitgenössischer Rockmusik auskennen, Pink, wissen manche Leute nicht, dass sie jüdisch ist. Also, wenn man sich die vornimmt, 4 oder 5 Generationen zuvor, hat garantiert einer ihrer Vorfahren sich eines jüdischen Gebetsbuches bedient oder war sogar Kantor oder Rabbiner. Jeder Versuch, sich in einer Gesellschaft zu integrieren, manchmal bis zur Unkenntlichkeit durch Taufe oder Namensanpassung oder aber auch durch die Erfahrungen infolge von Flucht und Vertreibung, immer wieder neu anfangen zu müssen, egal wo man hinkommt, das ganze komplizierte Leben in der Zerstreuung, in der Fremde, in der Diaspora, das führte und führt zu heiteren, nicht immer heiteren, sondern auch tragisch-komischen und slapstickhaften Verwicklungen. Man hält sie besser aus, wenn man sie selbst zum Thema macht. Und da möchte ich mich auf berufenere Leute beziehen und Ihnen was zitieren. Der israelische Schriftsteller Yoram Kanyuk, lohnt sich immer noch zu lesen, auch wenn er inzwischen leider gestorben ist, sagt, Witze sind gegenüber dem Absurden und Unfassbaren die einzige erträgliche Reaktion. Ich will das nochmal wiederholen, weil ich den Satz so straff finde, da ist viel drinnen. Witze sind gegenüber dem Absurden und Unfassbaren die einzige erträgliche Reaktion. Sie helfen, das Entsetzliche, vor dem jeder Angst hat, zu verarbeiten. Sie helfen, das Entsetzliche, vor dem man Angst hat, zu verarbeiten. Nun, wo findet man den Humor? Wir haben, weil ich könnte diesen Abend bis Mitternacht ausdehnen, da hätte ich nämlich noch Filmbeispiele und Hörbeispiele mitgebracht, aber das kann ich nicht. Darum habe ich mich beschränkt, was mir sehr schwer gefallen ist, auf ein paar Bilder. Da Sie jetzt schon sozusagen auf das Thema eingestimmt sind und ich hoffe, das Kapitel über Gott und das Lachen noch nicht vergessen haben, machen wir einen kleinen Spaziergang durch Karikaturen unter der Fragestellung, darf man über Religion lachen? Also, dass das Judentum das zulässt, das haben Sie wahrscheinlich jetzt schon kapiert. Aber wir schauen uns das an. Bitte das Bild Nummer 2. Das ich sehr, sehr... Nein, das ist nicht Bild Nummer 2, das wäre bei mir 1. Das ist noch schlimmer, das ist eine antisemitische Karikatur. Die habe ich mir nur aufgehoben, falls wir auf so ein Thema kommen. Aber jetzt sind wir dabei. Die gute Nachricht zuerst. Ich habe die Sintflut um 3 Wochen verschoben. Also der Noach ist gewarnt, da kommt ganz viel Wasser. Und er hat sich so einen Arc de Triomphe oder einen Brückenkopf gebaut und alle Tiere mit darauf genommen. Aber das ist offensichtlich keine gute Idee gewesen. Deshalb gibt ihm Gott nochmal eine Chance. Die gute Nachricht zuerst. Ich habe die Sintflut um 3 Wochen verschoben. Das heißt, er hat jetzt ganz viel Arbeit. Er muss nämlich jetzt dieses Schiff bauen. Jetzt nehmen wir noch eines und dann werden Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Das nächste wäre Nummer 3, oder das nachfolgende, wenn die Reihenfolge, ja genau. Also, das ist Golgatha, ein jüdischer Zeichner. Da stehen 2 unten und sagen, dazu kann ich nur eins sagen, die Wege des Herrn sind unergründlich. Also hier, Jesus muss darauf, aber er muss das Kreuz nicht selber tragen. Das macht eine Robbe für ihn. Darf Religion so etwas? Hier haben Sie eine jüdische Zeit, einen jüdischen Zeichner, aber er zieht Jesus mit hinein und ich finde, er macht das auf eine sehr liebenswürdige Weise, weil ja die Grundidee dahinter eine unendlich grausame wäre, dass dieser geschlagene Mensch sein Kreuz selber tragen muss. Muss er aber nicht. Das hat ihm jemand abgenommen. Dann nehmen wir noch den Gewichtheber dazu. Ja? Okay. Alle heben ihre Hanteln und er am Ende eine Tora-Rolle. Ja, im Judentum darf man Witze machen. Aber in Wirklichkeit wäre diese Situation natürlich völlig undenkbar, weil eine Tora-Rolle darf überhaupt nicht jeder anfassen. Man muss saubere Hände haben. Ist es eine orthodoxe Gemeinde, dann darf die Tora-Rolle überhaupt nur von Männern angefasst werden. Und es ist eine große Ehre, sie berühren zu dürfen. Wie gesagt, runterfallen darf sie auf keinen Fall. Und es in so einen Kontext zu stellen, ist schon ziemlich frech, aber für ihn ist die Tora-Rolle zu wuchten, sie nach oben zu halten, anderen zu zeigen. Es gibt dieses Fest, ich habe ja gerade vorhin davon gesprochen, wenn die Tora-Lesung, der Jahreszyklus zu Ende ist und es wird neu begonnen, bei diesem Termin werden tatsächlich die Tora-Rollen hochgehalten. Alle sollen sie sehen. Und bei einer liberalen Gemeinde dürfte es auch eine Frau machen. Jetzt sehen Sie, man kann ein Thema haben und es wird sehr unterschiedlich gehandhabt, aber die Grundidee ist dieselbe, die Tora dem ganzen Volk Israel, das in der Synagoge versammelt ist, zu zeigen. Ich finde das eine sehr witzige Geschichte. Jetzt nehmen wir, weil wir ja über Religion lachen wollen, noch Hanukkah-Hybrid dazu. Das ist ja, weil ich will das mit der Religion abhaken. Nein, das, ja, aber Sie können es lassen. Okay, ich habe mir das eigentlich für hinterher vorgestellt. Sie sehen, der Nikolaus, Santa Claus, kommt durch den Kamin, ho, ho, und dann, hu, der merkt, er ist im falschen Haus gelandet. Er ist nämlich bei einer ganz frommen jüdischen Familie. Der Mann hat ein Käppchen und Schläfenlocken. Die Frau hat sogar im Haus ein Kopftuch auf. Und sie haben eine Chanukia, einen neunarmigen Leuchter. Also sie feiern gerade Chanukka. Also er ist sowas von falsch gelandet. Aber ich finde das total nett, weil es eben dieses, die zwei Religionen treffen aufeinander. Und oft genug hört man ja diesen Blödsinn. Ich kann es nicht anders nennen, es ist eine Eselsbrücke, über die nicht mal ein Esel gehen möchte, dass Chanukka ein jüdisches Weihnachten ist, was ja überhaupt nicht stimmen kann. Beides sind Lichterfeste. Chanukka erinnert man an ein Ereignis ungefähr 165 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, unter der Herrschaft der Griechen im Nahen Osten. Und der 24. Dezember, wenn Sie es genau anschauen, ist ein Geburtstag. Ja, da ist Jesus geboren, jedenfalls für die Christen. Und ho, ho, hu, wo ist er hier rausgekommen? Das sagt eine Menge. Was ich jetzt mit diesen ganzen Sachen noch verbinden kann, ist, Sie können diese Art von Humor eigentlich nur wirklich verstehen, wenn Sie eine Ahnung vom Judentum haben oder von Ihrer eigenen christlichen Religion. Diese Witze setzen eine gewisse Kenntnis voraus. Nicht unbedingt, dass man ein Rabbiner oder ein Pfarrer sein muss, aber man braucht eine Allgemeinbildung, man muss einen Blick für die Welt haben, man muss neugierig sein auf andere Menschen und dann kann man mit diesen Witzen viel anfangen. Wenn man das nicht hat, dann gerät man sogar in die Gefahr, sie mit der falschen Brille oder mit Vorurteilen aufzunehmen und völlig misszuverstehen. Ich habe noch ein Chanukka-Motiv und das finde ich deshalb so nett, weil es genau in unsere Gegenwart passt. Also jede Zeit findet ihre, das ist dieses Chanukka-Hybrid. Gut, wenn dann, ja, okay, ein amerikanischer Cartoon. Also, das Öl reicht für 8 Tage, das ist auf, also ein amerikanischer Cartoon, das Öl reicht für 8 Tage länger, als es eigentlich sollte. Da muss man aber schon ziemlich fit sein und die Chanukka-Geschichte kennen. Sie wissen, das ist dieser Leuchter mit 9 Armen, den man aber 8 Tage lang entzündet, weil es ein Chanukka-Wunder ist, jetzt wird es noch schlimmer, am 7-armigen Leuchter im Tempel in Jerusalem. Also, am 7-armigen Leuchter hat nach der Chanukka-Geschichte das Licht 8 Tage gehalten, obwohl es nur ein einziges Kännchen Öl gegeben hat. Und das musste natürlich ein besonderes Öl sein. 8 Tage haben wohl gereicht, dann hatte man wieder welches produziert. Also feiert man es 8 Tage, Dann werden Sie fragen, ja, wozu brauche ich denn dann neun? Ja, logisch, wenn es an ein Wunder erinnert, zünde ich die Kerzen nicht direkt an, sondern immer nur mit dem Licht der neunten. Und dass die jetzt hier ein Auto hat, wo das Öl für 8 Tage reicht, da muss man schon ein richtiger Insider sein, um diese Pointe zu verstehen. Warum habe ich ihn nicht ins Deutsche sozusagen übersetzt? Das hätte ich natürlich tun können, weil solche Witze in den Vereinigten Staaten funktionieren, speziell in New York und in Los Angeles, weil da viele Juden leben. Da leben sogar so viele, dass sie da auf der Hauptstraße auf der einen Seite eine Weihnachtstanne und auf der anderen Seite einen riesigen Hanukkah-Leuchter haben können, weil da dieser Austausch, das Wissen umeinander da ist. Es gibt sogar in New York eine Synagoge, die am Sonntag den Christen dient, ich weiß jetzt nicht, welcher Richtung, Montag, Dienstag sind andere Leute drin und Freitagabend und Samstag wird sie als Synagoge genutzt. Auf die Weise lernt man natürlich ein bisschen was voneinander. Anders als hier in Deutschland, wo ich ja regelmäßig zu Weihnachten frohe Weihnachten gesagt bekomme und einen guten Rutsch, wo ich mir immer denke, wie können sich die Leute eigentlich wünschen, dass man beim Glatteis ausrutscht? Und sie wissen noch nicht einmal, dass das aus dem Judentum kommt. Weil der gute Rutsch ist eine Verballhornung von Rosh. Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest, der Anfang des Jahres. Der Anfang, Rosh Hashanah, das Jahr. Und ein guter Rosh ist ein guter Anfang und nicht ein guter Rutsch auf dem Glatteis. Aber das weiß man halt nicht mehr. Jetzt habe ich Ihnen im Bild einiges gezeigt. Wir nehmen jetzt das, was Sie zuerst hatten, einfach nur als Blickfang. Das war der Apfel mit, wenn Sie das noch, nein, das meine ich nicht, das da. Nebenbei können Sie das anschauen und einfach schauen, wie viel Allgemeinbildung haben Sie in der Schule nicht verschlafen. Dann könnten Sie es erkennen, falls es, also mir wäre es jetzt ein bisschen zu hell, dass man alles im Detail sieht, aber ein paar Dinge kann man, glaube ich, erahnen. Und ich mache hier inzwischen weiter, weil ich auf die verschiedenen Medien eingehen wollte, in denen sich der Humor artikuliert. Also im Bild und im Wort, das ist Ihnen schon klar, im Buch, da gibt es natürlich jüdische Autoren, die Klassiker inzwischen geworden sind, die über jüdisches Leben oder jüdisches Selbstverständnis auf sehr unterschiedliche Weise sich ausgedrückt haben. Ich kann das jetzt nicht vertiefen, aber Sie können die Namen aufschreiben. Man kann die auch auf dem Kindle oder Schmindel lesen. Man muss nicht unbedingt ein papiernes Buch haben, obwohl ich finde, dass darüber geht gar nichts. Ich liebe immer noch, ein Buch in die Hand zu nehmen. Das wären zum Beispiel Bernhard Malamud, Mordechai Richler, die nicht mehr leben, Romain Gary, großartiger Autor, oder zwei Lebende, Leon de Winter und Arnon Grünberg aus Holland. Und wenn ich bei Malamud Vereinigte Staaten, bei Richler Kanada gesagt hätte und da die Nationalität jetzt zur Sprache gebracht hätte, würde das gar nicht viel helfen, weil sie alle ursprünglich einen Hintergrund haben aus Osteuropa. Denn ihre Vorfahren sind ausgewandert. Und dieses Ausgewandertsein, sich in einem fremden Land, in einer anderen Kultur zurechtzufinden oder eben nicht zurechtzufinden, das führt zu den kuriosesten Verwicklungen. Einer der größten Dichter ist auch aus Deutschland weggegangen, allerdings nicht sehr weit, nur bis Paris. Und dort hat er sein Ende in der Matratzengruft genommen. Sie ahnen vielleicht, dass ich Heinrich Heine meine. Aber nicht nur er, auch Mascha Kaleko und Kurt Tucholsky waren Autoren, Dichter, Schreiber, die das Leben mit all seiner Bitternis versucht haben, mit Ironie zu betrachten. Und deshalb gehören sie heute zu den Klassikern und verkaufen sich auch immer noch sehr, sehr gut, auch wenn Bücher ja heute nicht mehr so vorrangig gelesen werden. Wovon Sie alle wahrscheinlich keine Ahnung haben, ist die Rolle des Kabaretts. Wir kennen zwar heute alle Comedy-Shows und Kabarett kennt man natürlich aus, weil da alle paar Wochen irgendein neuer Preis verliehen wird und dann bringt man da Übertragungen im regionalen Fernsehen. Und ich kann Ihnen sagen, die passen alle in einen Fingerhut im Vergleich zu dem, was wir für großartige Künstler in der Vorkriegszeit hatten. Rudolf Nelson mit seiner Revue in Berlin, Max Ehrlich, Willi Rosen, ganz großartige Künstler, aber Ehrlich und Rosen sind in Westerbork gelandet. Werden wir gleich noch sagen, werde ich noch erklären, was Westerbork war. Das jiddische Theater hatte eine Blütezeit in Warschau und durch die Emigranten dann nochmal in New York. Es gab Theaterbühnen in Wien, in Berlin mit großartigen Revuen. Und ein bisschen was davon ist mit den Emigranten in die Vereinigten Staaten gegangen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Film Dirty Dancing gesehen hat. Wahrscheinlich trauen Sie sich nicht, das zuzugeben, weil es Ihnen unter Niveau vorkommt. Sie können aber dazu stehen. Der ist ungefähr so interessant, wie es Eis am Stiel war. Eine israelische Serie, die pubertierende Knaben gezeigt hat. Also ich glaube, selbst wenn man Eltern ist, möchte man genau diese Phase überspringen, weil pubertierende Knaben können schon sehr anstrengend sein. Aber Dirty Dancing spielt in einem Milieu und man merkt es, da muss man sich aber wirklich gut auskennen, wo jüdische Leute zur Sommerfrische hinfuhren. Also aus New York raus, auch die Leute, die nicht so viel Geld hatten, die waren dann nicht in den Hamptons, wo die noblen Wars, die White Anglo-Saxon Americans ihren Urlaub verbrachten, sondern sie waren im sogenannten Borscht-Belt. Also Borscht, das russische Gericht aus Kraut und rote Rüben und Belt, der Gürtel. Ja, da gab es so eine Sommerfrische neben der anderen. Und Freizeitprogramme. Abends wollten die Leute Unterhaltung haben. Die Eltern sind in die Revuen gegangen und in Dirty Dancing ein braves jüdisches Töchterchen zum Tanzen. Mit einem Goy. Bei dem hat sie es tanzen gelernt. Also für die, die jetzt keine Ahnung hatten, wovon ich da überhaupt spreche. Diese ganzen Unterhaltungsserien in Amerika versteht die jeder. Hier in Deutschland muss man auf diese Dinge hingewiesen werden, auch bei Eis am Stiel. Wenn man sich die Bilder anschaut, es zeigt den Strand von Tel Aviv, es zeigt die Art, wie die Eltern ihre Freizeit verbracht haben, wie sie versucht haben, ein normales Leben zu führen. Aber wenn man sich die Schauspieler anschaut, dann kann man sich fragen, seit wann haben die eigentlich in Israel gelebt und von wo sind die eigentlich gekommen? Sind die vor dem Holocaust ausgewandert oder danach? Also da gibt es sozusagen immer Subtexte. Und dieser Klamauk und diese Heiterkeit soll eigentlich nur zeigen, dass man sich verzweifelt bemüht hat, ein normales Leben zu führen. Und zu einem normalen Leben gehören eben pubertierende Söhne, die dann am Strand in der Badekabine durch die Astlöcher versuchen, die Mädchen beim Umziehen zu beobachten. In Amerika gibt es jede Menge Unterhaltungsserien, die das sogar thematisieren. Ich will hier nur ein paar nennen. Friends, How I Met Your Mother, Scrubs, die Anfänger, The Big Bang Theory. Da haben wir ein Foto von einer der Hauptdarstellerinnen, Mayim, wo haben wir sie? Es ist ganz weit hinten, einfach nur, ja. Vielleicht haben Sie die Serie schon mal gesehen, The Big Bang Theory. Und viele Pointenschreiber und auch Akteure sind jüdischer Herkunft. Sogar die Serie Eine schrecklich nette Familie kommt nicht ganz ohne eine jüdische Protagonistin aus. Sie spielt zwar keine Jüdin, aber sie ist es, nämlich die Mutter der Familie. Und eine, wo es wirklich von A bis Z durchgezogen wird, ist die Nanny, Fran Fine, die in einem Geldadelhaushalt drei völlig verkorkste Kinder, die erst einmal wirklich wie sozial isoliert und wohlstandsverwahrlost, obwohl sie alles kriegen sind, und sie mit ihrer schrillen, warmherzigen jüdischen Art diesen Haushalt wirklich komplett auf den Kopf stellt. Jetzt habe ich was Heiteres gebracht. Ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass jüdische Autoren, Texter, aber auch Conferenciers in Konzentrationslager gelandet sind. Bevor es so weit kam, gab es natürlich politisches Kabarett. Und weil ich in Konstanz bin, habe ich jetzt, um eines herauszupicken, die Pfeffermühle mir vorgenommen. Die Pfeffermühle wurde von Erika Mann gegründet, unter dem Eindruck der Bedrohung durch den aufziehenden Nationalsozialismus. Da sie nicht mehr als Schauspielerin auftreten konnte, weil ihr da der Boden schon entzogen worden war, hat sie begonnen, Kabarett zu machen. Und die Tochter von Thomas Mann, denn das war sie, und Urenkelin der bedeutenden jüdischen Frauenrechtlerin Hedwig Dohm und Enkelin des nach Zürich exilierten Mathematikprofessors Arthur Pringsheim, die verlegte ihr Kabarett ebenfalls nach Zürich. Und sie wurde unterstützt von Therese Giese, die eigentlich Therese Gift hieß und richtig giftig sein konnte in ihrer Art, aber eben eine der angesehensten Bühnenschauspielerinnen war. Und sie ist nach Deutschland zurückgekehrt und sie hat diese Art in eine Figur eins zu eins übertragen, nämlich in die Münchner Geschichten. Ich weiß nicht, ob jemand diese Serie mal gesehen hat, mit Günther Maria Halmer, wo sie die Oma verkörpert hat. Aber es sind tatsächlich Texter und Kabarettisten im KZ gelandet. Im Internierungslager auf der Isle of Man, wo jüdische Flüchtlinge sofort interniert wurden, weil man ihnen unterstellt hat, sie wären deutsche Spione, also sie sind sozusagen vom Regen in die Traufe gekommen, da gab es ein sogenanntes Stacheldrahtkabarett. Und in Gurs, also im französischen Internierungslager, Lieder- und Kabarettabende. Leon Askin, der Name sagt Ihnen nichts, außer Sie haben Ninotschka gesehen mit Greta Garbo, da ist er einer von den drei russischen Apparatschiks. Also ich würde sagen, der allerschlimmste von den dreien. Dieser Leon Askin, der eine komische Rolle da verkörpert hatte und dem die Flucht nach Amerika gelungen sein muss, sonst hätte er ja nicht in Ninotschka mitspielen können, von dem gibt es eine Erinnerung, Zitat, aus dem Lager. Ich sang Jura Seufers voll Hunger und voll Brot. Also man hungert und man sehnt sich nach Brot und man kann das sogar im Kabarett thematisieren. Und Karl Farkas, der schon im Vorkriegswien einer der bedeutendsten, ich würde sagen, Comedians war, und zwar liebte er die Couplets. Er brauchte immer ein Gegenüber, Schlagabtausch. Der schrieb über seinen großen Erfolg, wie lacht Wien? Für uns alle waren das Momente, wo wir unseren fremdbestimmten Alltag vergessen konnten, wo wir uns wieder in jene früheren Lebewesen verwandeln konnten, die wir einmal gewesen waren, bevor wir aus der Heimat vertrieben und im Emigrationsland zu Häftlingen degradiert wurden. Zitat Ende. Nicht jeder war mit dieser Hinwendung zur heiteren Unterhaltung einverstanden. Alfred Polgar, ein anderer Autor, Theaterautor und ein hervorragender Aphoristiker, der äußerte sich in einem Brief an einen Freund sehr abschätzig über die österreichische Exilkunstszene in Paris. Zitat: Sie können sich den makabren Eindruck solcher wienerischer Vergnügungsstätte in Paris heutzutage kaum vorstellen. Dort zu sitzen und indes in Wien gemartert und massakriert wird, Herr Rotter mit vollem Schmalz vortragen zu hören. Wien, Wien, nur du allein. Es ist, um die Seele aus dem Leib zu kotzen. Das sagt Alfred Polgar. Und doch ist gleichzeitig überliefert, dass im Durchgangslager Westerbork, das war ein Lager in Holland, wo tausende holländischer Juden und auch deutsche Juden, die erstmal in Holland Zuflucht gesucht hatten, durchgeschleust wurden nach Theresienstadt und dann in weitere Todeslager. Immer am Abend vor einem Abtransport musste das Lagerkabarett auftreten. Damit hat die Lagerleitung einerseits für Ordnung gesorgt und Ruhe, und hat auch selber ein Vergnügen dabei gehabt, weil die saßen ja mit drin. Und zum anderen war es für die Juden, die am nächsten Morgen auf Transport gehen mussten und die wussten, gut wird das nicht, was sie da erwartet, wo sie hingeschickt werden. Es war für sie ein letzter Moment des Innehaltens. Sie hörten Musik, sie hörten heitere Dialoge und den Subtext dieser Texte, den haben die Wachmannschaften oft nicht verstanden. Natürlich habe ich jetzt den Alfred Polgar mit den Aphorismen genannt, da gibt es noch eine Reihe anderer. Gerade in Osteuropa war das die große Meisterschaft. Wenn man nämlich unter Zensur schreibt und alles gestrichen werden kann, dann muss man schon sehr subtil sein, damit man den Zensor austrickst. Habe ich ein paar Beispiele, aber nicht für jetzt. Lieber möchte ich Ihnen zitieren aus einem Text von Josef Joffe. Wenn Sie Kommentare von ihm im Berliner Tagesspiegel oder in der Zeit lesen, ist das ein ganz seriöser Publizist. Aber er liebt jüdischen Humor und hat sich damit auch in einem Buch auseinandergesetzt. Es ist leider nicht vollkommen, weil den jüdischen Humor in zwischen Buchdeckel zu packen, das ist ein sehr gewagtes Unterfangen. Aber er hat was sehr Kluges in einem Interview gesagt. Wo ist das Jüdische im deutschen Humor zu finden? Zitat, nirgendwo. Wie denn auch, wenn es hier, anders als in Kaiserreich und Weimarer Republik, kaum noch Juden gibt, die in der Wort-, Witz- und Unterhaltungsindustrie tätig sind. Der deutsche Humor ist nach wie vor kein selbstironischer, sondern ein schadenfroher. Gelacht wird über den Trottel, der vom hohen Ross fällt oder über seine eigenen Füße stolpert. Verlacht werden nicht die eigenen Schwächen, sondern die Blödheiten der anderen. Der jüdische Humor ist exakt das Gegenteil. Und dann resümiert er folgendermaßen, wieder Zitat, der jüdische Witz ist gekennzeichnet durch Ironie und Selbstironie, durch die Fähigkeit, über sich selber zu lachen. Von dialektischer Akrobatik, Wortspielen und Anspielungen, aber auch durch Galgenhumor. Das alles, ist klar, haben wir nach 1945 in Deutschland nicht mal ansatzweise haben können. Die Leute waren einerseits mit dem Trauma des Kriegs- und Landesverlustes, ihrer eigenen Schuld und dann natürlich mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Dass es genau in dieser Phase bereits an etlichen Ecken jüdischen Humor gab, haben die Leute gar nicht mitbekommen, denn er fand nur innerjüdisch statt. Gleich nach der Befreiung, in den Lagern, wo die Leute teilweise Tage, teilweise Wochen, teilweise Monate und in einem Lager nicht weit von München sogar jahrelang hängen blieben, im Föhrenwald, gab es sehr schnell improvisierte Theater- und Kabarettgruppen, die nur für die jüdischen Displaced Persons auftraten und sehr häufig von A bis Z in Jiddisch ihre Programme hatten. Aber in den 60er Jahren, da kam die Erlösung für Deutschland. Und zwar in Gestalt von Ephraim Kishon. Der hatte die Verfolgung in Ungarn überlebt und war 1949 nach Israel ausgewandert und dort ein sehr angesehener Kommentator und Satiriker geworden. Und irgendwann wurden seine Sachen ins Englische übersetzt. Und jetzt kommt, weil das gehört sich bei einem Vortrag, dass man möglichst immer einen Kreis hat, wo man dann irgendwie, es kommt zu einem guten Runden. Ins Deutsche kam er dank Friedrich Thorberg. Die ganzen frühen Sachen von Ephraim Kishon wurden von Friedrich Thorberg aus dem Englischen übersetzt. Und zwar zum Teil besser, als sie im Hebräischen ursprünglich geschrieben waren. So geht auf Thorberg auch die Erfindung zurück über die beste Ehefrau von allen. Auf jeden Fall haben seine Texte über den israelischen Alltag, über missgünstige Nachbarn, über einen Kühlschrank mit Charakter, sowas hat Axel Hacke, ein nichtjüdischer, wunderbarer Kolumnist und Autor, mit seinem Bosch erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Autor kennen. Man kann auch nichtjüdische Autoren finden, die ganz toll schreiben heute. Also über seinen Kühlschrank mit Charakter, über die ganzen Absurditäten des Alltagslebens geschrieben und man hat ihn verstanden, ohne ein jüdisches Wissen zu brauchen. Seine Geschichten funktionierten sozusagen universell und belohnt wurde das mit einer Auflage von 43 Millionen verkauften Büchern weltweit und alleine 33 Millionen, das sind die Quellen, ich habe es nicht überprüft, aber das kann schon so sein, allein in deutscher Sprache. Von seinen Büchern sind in Israel 50 erschienen, in Deutschland über 70. Wie kann das sein? Weil die Sachen so begehrt waren, dass man die Veröffentlichungen immer wieder themenspezifisch nochmal anders zusammengestellt hat. Nun, so billig hat es sich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr für die jüdischen Autoren dargestellt, dass sie bei den Lesern ankommen. Ein paar namhafte gibt es. Einer der scharfzüngigsten unserer Tage ist Maxim Biller. Aber so jung ist er auch nicht mehr, wenn wir bedenken, dass er 1960 geboren ist. Und eines seiner Bücher, wo er eben eine Essaysammlung über die Befindlichkeiten und das, was ihn aufregte, veröffentlichte, da sagt der Titel wirklich alles, nämlich Land der Väter und Verräter. Heute haben wir neue Geschichtenerzähler, nicht viele, aber so viele Juden gibt es auch nicht in diesem Land. Ich würde sagen, Max Scholleck gehört dazu und Sascha Mariana Salzmann, und die haben zusammen vor kurzem ein Buch herausgegeben mit dem Titel Desintegration, ein Kongress zeitgenössischer jüdischer Positionen. Die verbinden nämlich ganz andere Vorstellungen vom Judesein als das etablierte Judentum, und sie setzen sich selbstironisch damit auseinander. Und sie setzen sich nicht nur mit der jüdischen Generation auseinander, der Eltern, sondern auch mit ihrem Verhältnis zur nichtjüdischen Umwelt. Wenn Sie sich den Titel von Max Scholleck auf der Zunge zergehen lassen, ein Buch, das er vor kurzem veröffentlichte, Desintegriert euch. Ja, das ist doch eine Provokation ohne Ende. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was heute alle predigen, die viel Kreide geschluckt haben, nämlich integriert euch, versöhnt euch, tauscht euch aus. Und er sagt genau das Gegenteil in diesen Zeiten. Nicht, weil er so gegen die Integration ist, glaube ich, sondern weil er uns zwingen will, nachzudenken und kritisch mit den Dingen umzugehen. Der einzige namhafte Comedian weit und breit hierzulande, meines Erachtens, und das ist ein Problem, weil das wird ja per Audio in alle Welt hinausgehen, aber ich kann es nicht unterschlagen, meiner Meinung nach die jüdische Antwort auf den unsäglichen Mario Barth, heißt Oliver Pollack. Seine Auftritte sind, ob als wandelndes Hakenkreuz auf dem Plakat zu seiner Show Jud süß-sauer oder im Trainingsanzug mit Badeschlappen, unterhalb jeder Geschmacksgrenze. Das sind seine Shows. Aber, wie er in seiner Autobiografie überschreibt, ich darf das, ich bin Jude, glaube ich, reflektiert und durchschaut er das sehr genau und mutet dem Deutschen und damit praktisch durchweg dem nichtjüdischen Publikum seine Art einfach zu. Heute muss man ihn aushalten, es sei denn, man schaltet ab. Seine kabarettistischen Vorgänger hat man 85 bis 90 Jahre früher in Lagern kaltgestellt. In Deutschland aufgewachsen empfindet er, Zitat, was hier so als Kabarett läuft, als eine Form von Wellness-Comedy. Da wird auf Zustimmung hingearbeitet, da werden Ressentiments bedient und es wird immer über diejenigen geredet, die nicht im Raum sind. Es wird gesagt, Frauen können nicht einparken, Schwarze haben lange Geschlechtsteile, Türken riechen alle nach Döner. Und das ist schon die Pointe, der Gag an sich. Aber Fakt ist, es stimmt ja nicht. Und ich finde es meistens nicht einmal witzig. Also, Zitat Ende. Insofern tritt er die Flucht nach vorn an und schießt über jedes Ziel, das ein anderer aufs Korn nehmen könnte, gleich selbst hinaus. Das erinnert mich ein bisschen an Kurt Tucholsky, dessen ätzende Kritik sich vor allem gegen jene jüdischen Kreise richtete, die Anpassung mit Emanzipation, Etablierung mit Anerkennung verwechselten. Gleichzeitig bekämpfte er, und er hat sich immerhin 1935 im schwedischen Exil das Leben genommen, weil er es nicht mehr ertragen hat, gleichzeitig bekämpfte er alle Anzeichen des aufkommenden völkischen Antisemitismus. In einem Text aus dem Jahr 1931, also 4 Jahre bevor er sich umbrachte, schreibt er unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel. Zitat: Antisemitismus, Herrschaften, warum engagiert ihr nicht mich für 67 Mark und 50 Pfennig monatlich und freie Pension mit zweimaligem sonntäglichen Ausgang, liefere ich euch über die Juden ein Material, das wenigstens echt ist. Ihr kennt sie nicht einmal. Ich hoffe, dass Sie den jüdischen Humor heute Abend ein bisschen kennenlernen durften, weil wir uns versucht haben, ihm anzunähern. Danke.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor. Nutzen Sie die Chance. Wir haben noch ein paar Minuten, wenn Sie Fragen stellen wollen. Ich werde sie wiederholen, damit wir sie auf dem Band haben. Also, warum ist Karl Kraus nicht beliebt?
Also, Sie haben mehrere Fragen zusammengefasst. Ich würde sagen, erstens, der wollte überhaupt nicht beliebt sein. Das war einer der scharfzüngigsten und bösartigsten Autoren und ein Sprachkenner ohne Ende, der sich zu Lebzeiten wirklich mit aller Welt angelegt hat, und das hat ihn überhaupt nicht gestört. Er hat seine eigene Zeitschrift rausgebracht. Am Schluss war es so, dass er überhaupt niemanden mehr hat als Mitautor haben können, weil alle ihm zu schlecht geschrieben haben. Und dass man ihn nicht finden kann, das stimmt gar nicht. Es gibt, ich glaube, es ist im Surkamp Verlag ein Kompendium. Also Sie müssen ihn wirklich suchen. Es gibt von ihm alles Mögliche, überhaupt neigen Verlage dazu. Sonst gäbe es ja das auch nicht bei Kishon, dass er insgesamt in Hebräisch nur 50 Bücher hatte und in Deutschland hat man 70 gezählt, verschiedene Titel. Wenn das Urheberrecht abläuft, dann machen Verlage, jeder kann alles veröffentlichen und dann stellt man die verschiedensten Kompendien zusammen. Das ist mit Tucholsky passiert, das ist aber auch mit Mark Twain passiert und ich weiß bei mir zu Hause im Regal, wo die Karl Kraus Bücher stehen. Ich würde Ihnen, wenn wir uns morgen sehen würden, sofort sagen können, in dem und dem Verlag, die und die Ausgabe, wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, kann ich Ihnen da gerne was geben. Ich bin kein Freund vom Internet. Ich bin auch kein Freund von Wikipedia. Man kann manche Sachen wirklich auf die einfachste Weise finden. Und dass er nicht beliebt war, das war schon zu seinen Lebzeiten so. Aber er ist ein brillanter Formulierer gewesen. Und eines meiner Lieblingszitate ist, dass im Schatten werfen sogar Zwerge lange Schatten, also im Schatten der Sonne, warten Sie mal, sehen Sie, das ist, wenn man etwas zitieren will, und man, wenn die Sonne der Kultur tief steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten. Großartiges Zitat.
Da oben sehen Sie ein bisschen Karl Kraus. Mein Lieblingszitat ist, es genügt nicht keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Also, von Karl Kraus kriegen Sie eine ganze Menge, Sie kriegen zum Beispiel auch die komplette Fackel. Ich habe sie jetzt doppelt einmal richtig als Print, aber Sie kriegen sie auch auf einer DVD.
Ich bin sehr beeindruckt, ja. Wie das jetzt mit einem...
Ja, wir hatten uns abgesprochen.
Nicht so Lügen zu strafen, man soll nicht ins Internet schauen.
Das ist nicht das Internet, ja, das ist mein Programm, mit dem ich meine eigene Bibliothek verwalte. Aha, ja. Also. Okay. Da können wir jetzt noch einen Abend uns durchhangeln. Ja. Also sei es drum. Man kriegt schon was von Karl Kraus mit. Ich glaube, die interessantere Frage ist, warum wird er nicht gelesen? Obwohl es was gibt. Ich glaube, wer von Ihnen hat vor einer Viertelstunde schon mal den Namen Karl Kraus gehört gehabt?
Ah, das sind schon noch einige.
Okay.
Und die anderen können was dafür tun.
Also, ja, genau. Also wunderbar. Ja. Auf und Karl Kraus kaufen. Das lohnt sich sicher. Nun gut, haben wir noch Fragen, Anmerkungen, Anregungen? Also Sie machen Manöverkritik, sagen, der Vortrag war Ihnen zu analytisch und zu wissenschaftlich. Ich bin mir ja nicht sicher, ob Frau Presser jetzt antworten wird, sehen Sie, Sie belegen meine These. Aber
nein, dazu bin ich zu höflich.
Was meinen Sie, warum ich die Gelegenheit genutzt habe?
Da bin ich zu höflich. Naja, ich bin hier in einem Vortrag zum Studium Generale. Ich hätte natürlich Witz an Witz reihen können und Ihnen jeden Einzelnen erklären. Was ich versucht habe, ist die Quadratur des Kreises, nämlich einerseits Humor zu zeigen, aber andererseits den Hintergrund zu erklären. Ich glaube schon, dass ich das analytisch genug angepackt habe, indem ich versucht habe, es zu definieren, was ist Humor, was ist Judentum, wo kommen die zwei Dinge zusammen, wie weit kann ich zurückgehen und wie drückt er sich aus. Und wenn ich Sie damit nicht erreicht habe, dann tut es mir leid. Wenn Sie was anderes erwartet haben, dann verlangen Sie von Herrn Professor Friedrich das Geld zurück. Zum Beispiel würde ich sofort machen.
An der Abendkasse?
Ja, aber die hat schon geschlossen.
Die hat natürlich schon geschlossen.
Das ist schon zu spät. Und ansonsten muss ich das einfach so stehen lassen. Aber vielleicht hat noch jemand anders eine andere Kritik, mit der ich vielleicht mehr mitnehmen kann.
Jetzt sind Sie gefordert.
Ja, das ist übrigens was typisch Jüdisches. Da kommt eine Frage und es wird eine Gegenfrage daraus gemacht. Ja, weil wie sollte man sonst miteinander ins Gespräch kommen? Der eine fragt was, der andere hinterfragt es. Nein, nein, den dürfen Sie, das müssen Sie sofort zurücknehmen. Zurückziehen, der ist kein Jude. Das ist eines der Vorurteile, die, und zwar ein positives, ich würde sagen, schade, ich würde ihn gerne mit aufnehmen in meine Liste, aber es wurde ihm immer unterstellt, jüdisch zu sein, und glauben Sie mir, er war es nicht. Aber es ist eines der Klischees, die tatsächlich gepflegt wurden. Insofern ist gut, dass Sie es erwähnt haben. Aber
da hatten wir noch die letzte, naja, vielleicht noch die vorletzte. Sie ergänzen den Blick und sagen, danke dafür, dass die Analyse gelungen ist.
Also ich möchte danke. Sie belohnen mit einem Zitat, von Max Hermann Neisse über die Schreibe von Alfred Kerr. Alfred Kerr war einer der gefürchtetsten und scharfsinnigsten Theaterkritiker in Berlin, der nach England emigrieren konnte. Und Max Hermann Neisse hat einen Kommentar geschrieben, wie er Kehrs Beiträge verstanden hat. Und das ist vielleicht auch eine Antwort für Sie. Kein griesgrämiges, schreibstubenenges, ästhetisierendes Dozententum, sondern unmittelbares, aktuelles Leben, ehrlich subjektiv, voll fortschrittlicher Gesinnung, Angriffslust, statt magisterhaften Genörgel, Wichtigtuerei, Schwerfälligkeit, mit Leichtigkeit, Grazie und Witz. Also an der Leichtigkeit, Grazie und Witz muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber die Sachen davor, glaube ich, habe ich schon im Blick gehabt. Die Dame.
Genau. Also auch Sie äußern Dank und sind zufrieden, dass Ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden. Das ist doch schön.
Dann möchte ich jetzt alle noch mit einer Schlussgeschichte belohnen. Sie haben ja den Zettel mitbekommen. Auf der Rückseite der koschere Knigge, der hilft Ihnen in Zukunft sämtliche Fettnäpfchen zu... Ja? Ja, das...
Dann kriegen Sie einen neuen Zettel.
Das tut mir für Sie leid, aber ich schenke Ihnen dann mein... Offensichtlich hat der Kopierer...
Wir haben nicht so viele, aber bitte...
Der Kopierer hat offensichtlich entschieden, dass nicht alle erfahren sollen, wie man Juden nicht beleidigt. Also was man vermeiden kann. Das also ist der koschere Knigge.
Die kein Blatt haben, machen eh schon alles richtig,
so
oder?
Ist es. Ja, ja. Und eins habe ich noch, das gebe ich dann gerne weiter. Aber wir fangen, also den Knicke können Sie selber lesen und dann können Sie ihn entweder knicken Oder Sie können in Zukunft darüber nachdenken, wenn Ihnen irgendein jüdischer Mensch begegnet, ob Sie es richtig machen oder falsch. Wenn Sie den Knigge wortgetreu abarbeiten, machen Sie es garantiert falsch, weil Sie werden völlig verkrampft sein. Aber zumindest theoretisch haben Sie es dann durchgespielt. Was ich heute nicht im Detail besprochen habe, weil es einfach den Rahmen gesprengt hätte, das sind die Klischees, die es gibt. Und so wie es ein Klischee gibt über die Bayern und die Preußen und die Schotten und die Franzosen, so gibt es im Judentum natürlich auch Klischees. Und eines der bekanntesten ist das von der jiddischen Mamme. Also wenn man zum Beispiel fragt, was ist der Unterschied zwischen einer jüdischen Mutter und einem palästinensischen Terroristen, dann ist die Antwort ganz klar, mit dem Terroristen könnte man noch verhandeln, mit der Mutter nicht. Und da sind Sie, wenn Sie den Witz vorne anschauen, schon wirklich mitten im Thema. Also da ist ein jüdischer, nicht mehr ganz junger Mann, dass er Jude ist, ist schon klar, weil er im Gegensatz zu dem Bundesbeauftragten gegen Antisemitismus Felix Klein, der ja Juden geraten hat, nicht mehr mit Kippa auf die Straße zu gehen. Also er trägt seine Kippa, damit wir alle wissen, er ist ein Jude. Aber er hat auch eine Brille auf der Nase, also irgendwie so ein Pseudo-Intellektueller, und er ist offenbar verhaftet worden. Der Polizist sagt zu ihm, Ihre Mutter behauptet, sie wollen sie umbringen. Okay, dafür könnte man verhaftet werden. Seit 4 Wochen haben sie nicht mehr angerufen. Ihr letzter Besuch war an Chanukka, also kurz vor Weihnachten, und sie sind schon 30 und immer noch nicht verheiratet. Also schlimmer geht's gar nicht mehr.
Schlimmer geht's nicht mehr, und deswegen können wir uns getrost in der nächsten Woche erzählen lassen von Professor Heinz Ulrich Nennen, wie man kunstvoll scheitert. Er wird Ihnen etwas über Metaphern erzählen und die Kunst des Scheiterns. Heute Abend ganz herzlichen Dank, Ellen Presser, für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend.